Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit der Medea Lorenzen, der Gründerin von Gain Kitchen. Das hat sie 2023 gegründet und ist eine Food Brand für proteinreiche Erdnussaufstriche. Und zwar der gesunden Art, wenig Zucker, viel Proteine. Da könnt ihr gern mit dem Löffel rein, so wie früher bei der Schokolade aus der Werbung. Und Gain Kitchen hat sie nebenberuflich aufgebaut, neben ihrem Projektmanagement-Geschäft und ist heute bei monatlichen Umsätzen von über 25.000 Euro. Fand ich super interessant, wie man sowas macht. Sie hat zwischendurch eine eigene Produktion gemacht mit einer Nuss-Mousse-Maschine, musste ich erstmal googeln, was das ist. Ansonsten war Medea auch super offen und ehrlich in der Community, die Challenges, die es gibt beim Aufbau eines eigenen Food-Business, wie viel eigenes Geld sie schon investiert hat und ob sie überhaupt schon profitabel ist, all das erfährst du im Podcast. Mir hat besonders auch gefallen, die Einbindung ihrer Community in die Weiterentwicklung ihrer Produkte. Da kann ich mir auf jeden Fall auch eine Scheibe von abschneiden. Am Ende des Podcasts gibt es einen Gutscheincode, falls du Gain Kitchen mal ausprobieren willst. Alle Links wie immer in den Shownotes. Und wie immer kannst du mir gern Feedback und Vorschläge zum Podcast an hallo@happy-bootstrapping.de schicken, den Newsletter auf happy-bootstrapping.de abonnieren, dann kriegst du eine Zusammenfassung vom Podcast, aber erst ein paar Tage nach dem Release, logischerweise. Und es läuft immer noch die Umfrage zur Community, zum Podcast oder generell für Bootstrapperinnen. Da kannst du gerne in den Shownotes auf den Link klicken und bei der Umfrage mitmachen. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Guten Morgen, Medea, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallöchen, ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe dir erzählt, ich habe auch schon was bestellt bei dir und es kam auch schon an, habe ich nachher auch gleich ein paar Fragen. Aber für die Hörerinnen, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wo kommst du her vor allem?
Ja, wo fange ich denn am besten an? Genau. Ich bin Medea, ich wohne in Köln. Ich bin jetzt gerade Dienstag 30 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
Ja, schon so ein kleiner Wendepunkt. Da habe ich auch tatsächlich heute einen LinkedIn-Beitrag zu hochgeladen. Genau. Aber wo komme ich eigentlich her? Ich bin eigentlich so sehr klassisch groß geworden, so mit Abitur, duales Studium, berufsbegleitenden Master noch hinterher, Wirtschaftsingenieurwesen so recht technisch. Und habe mich dann 2021 selbstständig gemacht. Eigentlich, weil mein Umfeld sich ganz stark verändert hatte durch die Corona-Zeit. Ich war auf einmal viel im Park und zum Trainieren. Und da hat sich mein Umfeld verändert und ich konnte nicht mehr angestellt sein. Es hat sich in relativ kurzer Zeit verändert. Und dann war ich als Freelancerin im Projektmanagement tätig. Also im Prinzip das, was ich vorher als Angestellte gemacht habe, habe ich dann als Freelancerin gemacht. Und dann kam ein Dreivierteljahr später, kam dieser Fall, dass ich eine Nussmousse-Maschine entdeckt habe. Man muss dazu noch vielleicht wissen, ich bin sehr sportaffin, ich liebe Sport und ich liebe Food. Ich bin der absolute Foodie. Also für mich ist das einfach Lebensqualität und ich liebe Essen und auch alles, was damit in der Zubereitung und so zusammenhängt. Und diese Nussmousse-Maschine, die hat mich in Ägypten begleitet. In Ägypten habe ich ein halbes Jahr gewohnt, weil ich war ja jetzt selbstständig und auf einmal so frei. Und dann habe ich da ein Pferd aus schlechter Haltung gerettet und dann war ich auf einmal ein halbes Jahr dort. Und man konnte sich da, das kann man sich so vorstellen, man konnte sich Nussmousse selbst zapfen aus einer Maschine. Oben frische Nüsse drin und dann konntest du ein Glas drunter halten und selbst einfach dir da Nussmousse machen. Und das war für mich das absolute Highlight. Und ich war dann wieder hier. Und habe dann dieses Bild von der Nussmousse-Maschine gesehen. Und ich weiß nicht genau, was in mich gefahren ist. Ich habe mir die nach Hause bestellt. Und dann hatte ich hier bei mir, andere haben eine Kaffeemaschine für 3.000 Euro bei sich stehen. Ich hatte eine Nussmousse-Maschine. Und habe angefangen, ich bin nachts aufgewacht und hatte so dieses Bedürfnis von diese Nussmousse-Maschine. Was kann ich denn jetzt Cooles damit machen? Wie kriege ich mein Nussmousse vielleicht noch mit einem Geschmack hin, aber ohne Zucker, weil ich war damals auch einmal in der Bodybuilding-Bühnenvorbereitung. Das heißt, noch mehr erhöhter Proteinbedarf, alles noch regulierter, sage ich mal. Und habe dann halt wirklich ganz, ganz, ganz viel experimentiert. Und heute habe ich eine kleine, aber feine eigene Food-Brand, also ein kleines Food-Startup. Und ich mache proteinreiche Erdnussaufstriche. Und die haben alle so Crispies drin. Die sind komplett ohne Zucker. und haben eben über 30% Proteinanteil. Und das macht auch so den Unterschied zum Markt eigentlich aus oder zu dem, was es sonst noch gibt. Es ist auch kein Kokosblüten, Dattel oder sonst was an Zucker drin, sondern ich arbeite hier mit Erythrit und das ist ein kalorienfreier Zuckerersatz. Genau. Kennt man vielleicht so aus ein paar Fitnessprodukten. Erythrit ist nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel Maltit, aber jetzt sind wir schon sehr stark im Detail. Genau, letztendlich habe ich.
Ich kenne beides nicht. Also, okay. Also hast du aber den Namen noch nicht verraten, glaube ich.
Ich habe den Namen nicht verraten. Ja, Gain Kitchen heißt meine Brand. Genau.
Okay. Und da geht es sozusagen um ja, gesunde Ernährung, die aber auch Spaß macht. Okay.
Die wirklich. Es ist, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst von früher, so dieser verbotene Nutella-Löffel-Mensch.
Wer kennt den nicht?
Genau. Und den wollte ich nachstellen mit einem Produkt, was dann aber mir auch noch bei meinen Fitnesszielen hilft. Und genau diesen Löffelmoment, den kleinen verbotenen Löffelmoment nicht mehr verboten zu machen, darum geht's mir.
Ich habe natürlich ganz viele Fragen jetzt allein schon, was meinen Fragenplan durcheinander bringt, aber das ist ja auch kein Problem, wir sind ja flexibel. Eine Nussmus-Maschine, das ist jetzt nichts, was ich hier bei uns irgendwo kaufen kann oder gibt's das überall und ich kann eben Gastro-Großhandel sowas bestellen. Ich habe den Begriff noch nie gehört.
Ich hatte das bis dato auch noch nie gesehen, deshalb hat es mich auch, glaube ich, so fasziniert. Der Hersteller, von dem ich die Maschine hatte, sitzt in Holland, also aus den Niederlanden. Und es gibt aber auch einen deutschen Hersteller, der diese Art von Nussmus-Maschine macht. Es ist sehr speziell und ich glaube auch nicht, dass man als Normalverbraucher unbedingt eine Nussmus-Maschine bei sich in der Küche stehen haben muss. Und man kann sich auch vorstellen, das Ding ist schon auch ordentlich groß. Also, und ja, also bekommt man jetzt nicht hier um die Ecke.
Ja, verstehe. Ja. Und jetzt über dein Setup unterhalten wir uns später auch noch ein bisschen, aber deine erste Station im Ausland, die war dann Ägypten. Das ist auch ungewöhnlich.
Das ist sehr ungewöhnlich. Das hat auch wirklich nur damit zu tun gehabt, dass ich dort im Urlaub war. Ich war ursprünglich Reiterin mein ganzes Leben lang und habe da so einen Wüstenritt gemacht. Und dann hatte ich das da auch wieder gemacht, weil ich seit langer Zeit jetzt nicht mehr reite. Und dann mache ich das, wenn ich im Urlaub bin, manchmal einfach. Und das Pferd, was ich dort geritten bin, war so abgemagert und einfach so dünn und es tat mir so leid. Und irgendwie habe ich eine Bindung zu diesem Tier aufgebaut innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann Kontakt zu dem Stallbesitzer aufgenommen. Über Ecken bin ich da rangekommen und habe ihn dann gefragt, was das Pferd kosten würde, wenn ich es da rauskaufe. Und dann hat er mir gesagt, 800 Euro. Und ich sagte, alles klar, ich mach das. Und dann habe ich hier in Deutschland alle möglichen Sachen gepackt, Sattel, Decken, was man alles so braucht und habe das mitgenommen, wollte eigentlich nur 2 Monate bleiben, das Pferd aufpäppeln und so ein bisschen dafür sorgen, dass es in gute Hände kommt. Ja, daraus sind dann 6 Monate geworden, aber genau.
Ist es problematisch, Ägypten 6 Monate, Visum, du musst ja, was weiß ich, dann hat es vielleicht Auswirkungen auf so Steuerthematiken, dann hast du ja eine Wohnung und alles gesucht oder hast du dann in einem Airbnb gewohnt?
Das war also erst ein Airbnb, genau, und dann haben wir vor Ort, das war mit meinem Ex-Freund damals, haben wir vor Ort einfach ja über Kontakte eine Mietwohnung bekommen und die konnten wir halt immer monatlich verlängern, das war ganz angenehm. Okay. Und steuerlich auch ein Thema, genau, ich durfte nicht länger als 180 Tage da sein, es waren aber auch 5,5 Monate, also ich war dann halt so gerade drunter, es hat gerade gepasst, es hat auch gut funktioniert und der Ort El Guna, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Man kennt nur Hurghada und wie heißen die anderen? Die klassischen Urlaubsdestinationen.
Ja, das ist auch, also Hurghada ist in der Nähe, das ist 1/2 Stunde entfernt ungefähr. Aber es ist eine Art, ich nenne das immer so das kleine Dubai von Ägypten. Also so ein kleine Paradies-Gated-Community eigentlich. Und da ist alles auch künstlich angelegt, aber halt wunderschön, auch sehr westlich geprägt. Und genau.
Ah, interessant. Da bist du da ein halbes Jahr gewesen.
Ja.
Ja, witzig. Ja, jetzt interessiert mich natürlich noch ein bisschen so die Gründungsgeschichte. Du kannst so ein bisschen was erzählen, aber erzähl doch erstmal, meine Intro-Frage ist ja auch immer, wie groß ist Gain Kitchen aktuell? Machst du das alleine? Hast du ein Team, wenn du jetzt unterwegs bist? Und ja, wie viele Produkte gibst? Was machst du so für Umsätze aktuell?
Also, ich bin tatsächlich noch immer eine One-Woman-Show. Ich hatte jetzt 2 Praktikantinnen. Und ich arbeite ansonsten mit einem Media Buyer, also mit einer Ad Agency zusammen für das ganze Thema Performance Ads. Den Rest mache ich tatsächlich gerade noch komplett alleine. Ich habe jetzt ja, Monatsumsatz ungefähr 25.000 Euro. Das ist noch nicht profitabel. Ich finanziere das Ganze mit meinem anderen Job. Dieses Freelancing-Projektmanagement mache ich nämlich noch immer. Und das hat mir auch über die ganze Zeit die ganze Sicherheit gegeben und auch den Aufbau von Gain Kitchen ermöglicht tatsächlich. Das heißt, da arbeite ich so 20 Wochenstunden und der Rest fließt in Gain Kitchen. Und ich verdiene halt damit sehr gut, sodass das halt über die ganze Zeit geklappt hat, dass ich jetzt auch keinen Investor da drin hatte. Genau.
Dein Ziel ist aber schon, dass das mal für sich stehen kann sozusagen und dass du das Projektgeschäft nicht mehr brauchst, oder machst du das Projektgeschäft auch aus emotionaler Verbundenheit noch?
Ich möchte natürlich, dass Gain Kitchen sich selbst trägt und auch, dass ich mit gutem Gefühl von Gain Kitchen leben kann. Da bin ich gerade noch nicht, aber ich werde da hinkommen, das weiß ich auch. Und jetzt gerade habe ich ja nur diese verschiedenen Protein-Spreads. Also ich nenne das Produkt heißt The Protein Spread und dann gibt es eben 7 verschiedene Sorten aktuell. Da ist aber jetzt gerade einiges im Umbruch, weil ich merke einfach, die Margen sind sehr, sehr, sehr gering gerade bei diesem Produkt. Es ist Glas, es ist im Versand sehr aufwendig und es ist nicht das einfachste Produkt. Also wäre ich aus einer anderen Perspektive an diese Gründung rangegangen, hätte ich einiges ganz, ganz, ganz anders gemacht. Aber das weiß man immer hinterher oder wenn man mittendrin dann drin steckt. Von daher, nein, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es alles genau so ist, wie es ist. Aber es wird einiges an Änderungen jetzt in Zukunft geben, nämlich zum einen eine Reduzierung der Sorten auf die 3 Bestseller und dann die Kreation von neuen Produkten. Ich bin jetzt gerade wieder, und das ist das, was mich, ich merke es immer wieder, wo meine Leidenschaft ist, ist in meiner Küche hier zu stehen und zu experimentieren und neue Produkte zu entwickeln. Das ist für mich, da vergesse ich die Zeit, da habe ich kein Handy mehr bei mir, da bin ich einfach in meinem Element. Und das ist auch das, wie das Nussmus nachher entstanden ist oder mein Proteinspread. Und jetzt habe ich ein ganz anderes Produkt gerade mit am Start. Genau, und das soll auch in Kürze gelauncht werden.
Verrätst du aber noch nicht, um was es geht?
Doch, kann ich. Ich kommuniziere das auch schon auf Instagram, weil okay. Ich nehme meine Community tatsächlich auf jeden Schritt mit. Ich entwickle alles zusammen mit meiner Community. Und ich habe auch es sind jetzt gerade mittlerweile 40 Stammkunden, die wirklich so die über 5 Bestellungen schon gemacht haben. Und wer möchte halt, die sind in der WhatsApp-Gruppe und die bekommen jetzt, heute schicke ich gerade die Proben raus. Ich habe hier einen ganzen Apparat an Briefen, das mache ich auch alles selbst. Und das ist halt auch was, ich mache sehr, sehr gerne und ich liebe das sehr. Und die nehme ich mit, die bekommen dann einen kleinen Fragebogen. Und so kann ich dann halt direkt am Kunden oder mit dem Kunden zusammen, weil für den mache ich das ja letztendlich, für mich selbst aus eigenem Bedarf und eben für meine Kunden. Und mit denen zusammen entwickle ich dann einen Kaffeeersatz. Das ist ein Kakaomix mit Vitalpilzen, also adaptogene Pilze. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit beschäftigt hast.
Gar nicht, nee.
Okay, spannend. Ja, der Markt wird größer und größer. Letztendlich, ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst.
Ja.
Genau. Und ich auch
Schwarz.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich liebe auch Kaffee. Ich liebe es wirklich. Und ich habe es auch, ne, diese Routine mal kurz im Café, noch vor meinem Training oder so, dieser Kaffee-Moment, das ist für mich was sehr, sehr Schönes. Ich merke trotzdem das Koffein, was in meinem Körper macht. Und ich habe dann halt irgendwann mal, ich glaube, über einen Monat keinen Kaffee getrunken. Und als ich dann wieder Kaffee getrunken habe, habe ich wirklich einen zittrigen bekommen. Kannte das sonst immer nur von Erzählungen. Genau, dann habe ich angefangen, Alternativen zu suchen, weil ich mir dachte, ich möchte trotzdem halt eine richtig gute Energie über den Tag. Und ja, bin dann so in dieses Vitalpilz-Thema auch reingerutscht und konsumiere diese Vitalpilze sowieso schon. Die sind ja, es ist eben aus der asiatischen Heilkunst letztendlich kommen die, also Cordyceps für mehr Energie, Regeneration. Lion's Mane nimmt man auch viel bei ADHS zum Beispiel für Konzentration. Dann, welchen habe ich noch mit drin? Den Chaga, der ist halt fürs Immunsystem, der ist ein richtiger Immunbooster. Und die 3 werde ich kombinieren in diesem Kaffee-Ersatzprodukt, genau.
Ist dann also 0 Kaffeebohne mehr drin sozusagen? Einfach was Gemahlenes, mit dem ich Kaffee machen kann? Oder kann ich das in meinen Vollautomat hauen? Wie funktioniert das?
Ach so, nee, du gießt es einfach mit Wasser auf. Es ist
ja, okay.
Instant.
Ja, okay, verstehe.
Genau. Mit gerösteter Gerste und eben Rohkakao, ein bisschen Zimt, dann die Pilze und es klingt so nicht ganz so lecker, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also, ja.
Und deine 40 Stammkunden, die kriegen das jetzt umsonst geschickt und dafür kriegst du Feedback? Oder wie funktioniert das Product Building an der Stelle?
Die bekommen jetzt, also ich habe hier in meiner Küche wirklich Kleinstportionen. Ich mixe das dann hier alles wirklich mit meinen Küchengeräten zusammen. Und dann habe ich jetzt pro Person 2,5 Portionen ungefähr abgefüllt.
Okay.
Und die bekommen das jetzt per Post einfach, so ein kleines Tütchen. Und dann gibt es einen kleinen Fragebogen dazu. Und dann geht es in Richtung Löslichkeit, Konsistenz, Geschmack, Geruch, also so. Und auch natürlich dann, würdest du es anwenden? Wenn ja, wann, wie oft? Was reizt dich an dem Produkt? Was würdest du verbessern? Also genau, bin ich noch in der Ausarbeitung.
Und wie viel Iterationen hast du vorher gemacht, wo du dich jetzt nicht getraut hast, die zu verschicken? Also wie viel muss man ausprobieren, um sowas dann zu machen, wo man dann verschickt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich meine, bei den Spreads waren das wirklich Monate. Und dann auch noch, ich hatte ja dann auch eine eigene Produktion erst aufgebaut. Auch da hat sich nochmal sehr, sehr viel an den Rezepturen dann verändert, von der Kleinküche hier zu der Großproduktion. Jetzt mit dem Lohnhersteller hat sich nochmal einiges verändert, um das auf die großen Maschinen nochmal zu übertragen. Da ist wieder ein großer Unterschied drin. Aber hier zu Hause, bis ich eine fertige Rezeptur habe, ehrlich gesagt, dauert es nicht so lange. Also mittlerweile weiß ich so ein bisschen, worauf es ankommt. Ich kenne die Zutaten sehr gut und ich habe das Gefühl, ich habe ein sehr, wie soll ich das denn nennen?
Ein Händchen.
Ja, so ein Händchen dafür, so ein Gaumen, der irgendwie weiß, was auch andere mögen könnten. Oder mein Geschmack ist, glaube ich, sehr, ja, alle Welts, also ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ich glaube, das, was mir richtig, richtig gut schmeckt, schmeckt vielen anderen Personen eben auch. Und das ist weder zu süß noch zu herb. Und es hat genau diesen guten Weg von Genussprodukt und dann aber eben trotzdem mit den Health Benefits.
Okay. Ah ja, sehr interessant. Ich bin gespannt. Also wir haben ja jetzt auch was zu Hause und testen das mal. Ich bin mal schauen, wenn die Kinder jetzt am Wochenende alle da sind. Nutella gibt's bei uns nicht. Deswegen mal schauen, was die da sagen und wie wir das so im Müsli einarbeiten.
Weißt du, welche Sorten du bestellt hattest?
Ich hab so ein, das glaube das Bestseller-Paket. Da sind 5, 6 Sorten drin, ne, mit dem Löffel und so. Ich mag das eigentlich auch immer. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, warum und wie das läuft. Weil das ist so zum Probieren, finde ich, das auch eine super Sache, wenn es mal sowas anbietet einfach.
Ja.
Und ja, du hast es so ein bisschen, sagen wir es, gemixt schon, die Gründungsgeschichte. Du hast erzählt, hast dich als Projektmanagerin selbstständig gemacht. Ein Zitat habe ich von dir noch gefunden, du wolltest eigentlich nie ein Food-Startup gegründen und trotzdem ist es dann passiert. Also gibt es eine schöne Visualisierung, finde ich übrigens cool, von deiner Geschichte, dann verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wie kam es dann dazu, dass du dann, ja doch, dass du es doch gemacht hast?
Also es war jetzt nicht so, dass ich in meinem Kopf hatte, ich würde niemals ein Food-Startup machen, sondern ich habe mich einfach noch nie als Unternehmerin oder Gründerin gesehen. Diese ganze Gründerwelt war für mich so weit weg. Ich weiß noch, wie ich damals mit einer Freundin im Studium gesprochen habe, ach, irgendwann machen wir uns mal selbstständig so in Richtung Unternehmensberatung. Und das war so weit entfernt und so groß und so gar nicht greifbar für uns. Und dann dieser Schritt, das zu machen als Freelancerin, da habe ich dann halt schon mal verstanden, ach okay, ja gut, so groß ist es gar nicht. Und das macht man dann und dann, das ist dann halt einfach so. Also ich habe es selbst in der Hand und ich kann es selbst bestimmen. Und dann, als ich hier mit dem Experimentieren angefangen habe, auch da war es dann ja eher so, dass Freunde zu mir gesagt haben, natürlich habe ich meine Testreihen immer mit Freunden geteilt und Familie und so. Und die dann alle irgendwie gesagt haben, boah, das ist wirklich richtig, richtig lecker. Warum machst du da nicht mehr draus? Und so ist es dann angefangen. Da habe ich gedacht, okay, wie bekomme ich jetzt anstatt der 10 Gläser, die ich hier zu Hause machen kann, 100 Gläser hin und wusste schon, okay, das schaffe ich hier einfach schon nicht mehr mit dem, was ich hier zu Hause habe. Und dann hat das so halt angefangen, aber das war alles die ganze Zeit noch gar nicht aus diesem Gedanken von, ich möchte Business machen, ich möchte Unternehmerin werden, sondern einfach nur, ich möchte, dass andere Menschen auch mein Produkt haben können. So, das ist der Antritt gewesen. Und dann über die ganzen Monate, über alles, was ich dann halt mitgenommen habe, habe ich irgendwann verstanden, ach ja, was ich gerade mache, ist ein Unternehmen aufbauen. Wahnsinn.
Du hast auf der Stories, glaube ich, auch drauf, dass du das Freunden und Bekannten geschickt hast und dass die das getestet haben und dass da sehr viel Lob gab. Ich weiß nicht, ob du das Buch The Mom Test kennst, da geht es so ein bisschen darum, dass die Mama ja immer sagt, ist alles geil. Wie hast du das ausgeschlossen dann bei der Produktentwicklung? Weil es ist ja auch schon so, dass vielleicht Freunde nicht so ganz ehrlich zu einem sind, wenn man sowas anfängt.
Ich habe ehrlich gesagt, also Ich habe in meinem Umfeld Leute, wo ich wusste, die werden immer sagen, das ist lecker, egal was ich da mache.
Okay. Ja.
Ich habe aber auch sehr, 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 ich nenne das mal knallharte Businessleute um mich rum oder auch Menschen, wo ich sagen würde, dass die sollen eigentlich der Kunde werden. Und da weiß ich, da kommt auf jeden Fall ehrliches Feedback. Das ist dann ein unternehmerisches Denken, das ist aber auch dann ein Anwendungsfalldenken. Und ich habe ganz am Anfang, in den ersten Monaten, also das erste, ganz erste Jahr eigentlich, habe ich das Ganze auch dann zusammen mit einem sehr guten Bekannten gemacht, mit dem ich ja immer über Business schon gesprochen habe. Einfach gar nicht, dass wir irgendwas Konkretes hatten, aber wir haben uns immer über Startup-Szene, was machen die gerade alle, so ausgetauscht. Der hat hier in Köln mehrere Restaurants und ist eben in der Gastronomie unterwegs, ist aber auch einfach ein sehr, sehr guter Unternehmer. Und der war von Anfang an mit dabei. Der hat Gain Kitchen letztendlich auch den Namen gegeben. Und bei ihm, mit ihm zusammen ging es nachher auch wirklich um die Feinstheiten, also um die ganz feinen Nuancen dann noch. Und da wusste ich immer, das kommt knallhart, knallehrlich. Und genau, also,
ja. Wofür steht der Name eigentlich, Gain Kitchen? Habe ich doch gar nicht gefragt.
Also, ja. Gain ist ja so, man kennt es aus der Fitnesswelt, es ist immer so Pumpen und so Gains, daher kommt, also Gains ist eigentlich ja so irgendwie viel auf Muskeln bezogen. Aber ich habe mich mit dem Wort Gain einfach mal anders auseinandergesetzt und es ist letztendlich ist to gain dazu gewinnen. Mhm. Und für mich ist es halt einfach, ja, Genuss dazu gewinnen, Freude, Spaß, Balance, Wohlbefinden, natürlich auch körperliche Fitness, aber alles in diesem Mantel von dazu gewinnen und dann Kitchen, weil es halt in meiner Küche entstanden ist. So ist diese Kombination entstanden.
Okay, verstehe. Du, was gibt's so für wichtige Meilensteine jetzt? Das Gründungsdatum haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Go Live vom Onlineshop habe ich 2023 gefunden.
Genau,
Oktober. Was waren sonst noch so? Hast du da dann schon oder noch selber produziert zu Hause oder mit eigener Produktion?
Genau, also ich würde sagen, also Meilenstein Nummer eins, ich hatte eine Rezeptur zu Hause fertig. Das war ungefähr im Januar 23 und ich wusste, okay, ich möchte da mehr draus machen. In der Zwischenzeit hatte ich mit ein paar Lohnherstellern probiert, dieses Rezept, was ich hier schon entwickelt habe, parallel denen zu schicken, dass die das auch machen. Und da kam nur Mist bei raus. Das war eine völlige Katastrophe. Und ich wusste dann, okay, irgendwie komme ich so nicht weiter. Und dann dachte ich, ich hatte im Inneren das Gefühl von, da kommt was ganz schön Großes auf mich zu und bin nochmal drei Monate nach Thailand und Vietnam geflogen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt nochmal einmal Reset, Rest und ja, nochmal irgendwie rauskommen und nochmal die Welt sehen. Und dann war es April 23, da war ich in Vietnam und ich wusste, ich muss jetzt zurück. Ich war so hibbelig und wollte loslegen, wollte einfach starten. In der Zwischenzeit habe ich angefangen, Design zu entwickeln, also von Remote aus dann Design, das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Bin wiedergekommen und habe ab Mai eine Küche angemietet, eine Produktionsküche hier in Köln, eine eigene Produktionsstätte letztendlich, eine Halle. Und habe dann über Alibaba mir Maschinen aus China bestellt,
okay.
Die dann halt meinen Nussmus produzieren sollten. Das war eine größere Mahlmaschine, die auch einen feineren Mahlgrad hat. Dann war das eine Abfüllmaschine und eine Etikettiermaschine.
Bist du gleich in die Vollen gegangen sozusagen, kam der LKW genau. Und hat hier die China-Spedition angeliefert sozusagen. Das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen Ware, was du da brauchst.
Genau, ja, das war schon... Genau, das kam mit Spedition. Ich habe auch diese ganzen Videos, die sind auch alle noch auf Instagram, so wie dann diese LKWs da ankamen oder auch meine erste Erdnusslieferung. Eine riesen Palette von 750 Kilo Erdnüsse, weil das war halt die Mindestbestellmenge. Also und auch das gleiche mit dem Proteinpulver. Da kam eine Palette an Proteinpulver bei mir an. Alles, also wirklich wahnsinnig. Auch nochmal wieder so zurückgehe. Wahnsinnszeit. Genau, dann hat das alles erstmal nicht funktioniert. Dann hat die erste Maschine, die ich bestellt habe, ist beim ersten Versuch kaputt gegangen, weil hat es nicht geschafft, die Kombi aus dem Proteinpulver mit den Nüssen und sofort kaputt gegangen. Dann hatte ich wieder Wartezeit, so hat sich der Sommer halt irgendwie gezogen. In der Zwischenzeit habe ich immer mal wieder kleine Events in Köln schon gemacht mit den Sachen, die ich dann hier zu Hause gemacht habe, also produziert hatte. Und dann kam im September die große Maschine. Die kam aus der Türkei und wurde extra hergestellt auch für mich. Und dann haben wir die in Betrieb genommen. Das war auch ein riesen Akt. Also ich habe gedacht, ja, wir stecken die halt in die Steckdose und dann legen wir los. Ja, das war gar nichts. Da bin ich das erste Mal richtig an meine Grenzen gekommen, emotional, mental. Das war Wahnsinn, dieses Wochenende. Ja, dann haben wir es irgendwann geschafft. Und dann haben wir erstmal selbst produziert, das erste Dreivierteljahr. Also von eben September bis dann Sommer letzten Jahres. Und dann habe ich ab September, und das war auch ein Riesenmeilenstein, ich hatte in der Zwischenzeit auch jedes Paket selbst verschickt. Und mit handgeschriebenen Karten und so. Und im September letztes Jahr gab es dann sowohl den Wechsel zu einem Fulfillment-Dienstleister und zu einem Lohnhersteller. Und genau, das ist auch ein Riesenmeilenstein gewesen. Und die Produktion habe ich dann, die eigene habe ich dann eingestellt, geschlossen.
Hast du wieder auf eBay verkauft, die Maschinen? Oder wo sind die dann hin?
Die sind jetzt gerade noch auf eBay, aber die große Produktionsmaschine, ich musste aus dieser Halle raus und das Ding wiegt eine Tonne. Und ich hatte keine Option mehr. Ich habe versucht, die zu verkaufen. Hm. Ich habe niemanden gefunden. Die ist rausgeflogen, leider.
Schade. Passiert, ja. Ja, das glaube ich, ja.
Ja.
Aber es ist auch eine Lernerfahrung. Wie viele Lohnhersteller hast du dann ausprobiert, bis du jetzt jemanden gefunden hast, der es gepackt hat?
Also es war letztendlich der Erste, der damals auch das nicht hinbekommen hat mit den Rezepturen, die ich hier zu Hause hatte. Aber ich hatte dann ja jetzt das Wissen darüber, wie genau wird es produziert, welche Temperatur, welche Produkte, also welcher Lieferanten brauchen wir, wann kommt was, wie macht man das mit größeren Scalings. Die haben natürlich nochmal ganz andere Maschinen, aber letztendlich hatte ich eine klare Verfahrensanweisung und wusste ja auch genau, so und so soll es sein. Und deshalb ging es diesmal auch wirklich. Es gab immer, also ich habe noch mit anderen Lohnherstellern das Ganze probiert, aber viele lehnen das Produkt auch ab, weil es einfach wirklich sehr komplex ist. Es ist halt einfach nicht nur Nussmus, sondern da passieren viel mehr Schritte und es macht nicht jeder. Und genau, deshalb ist viel auch Ausschlusskriterium plus Ausschlusskriterium auch noch Start-up-Größen. Losgröße war jetzt am Anfang nicht so groß. Das heißt, auch da musste man erstmal jemanden finden, der eben auch so kleine Mengen macht, ja.
Ah, die 750 Kilo, die hast du verarbeitet bekommen.
Ach, die Erdnusslieferungen, die kamen öfter, ja.
Genau. Okay. Ja, aber dann war das Ganze doch für was gut und du hast gelernt, wie es funktioniert und hast dann damit jetzt den passenden Lohnhersteller gefunden.
Ja. Ich will die Zeit okay. nicht missen. Ganz ehrlich, ja. Da in dieser Küche zu stehen und jedes Glas selbst diese eimerweise in diese Apfel, da gibt es auch super viele Videos von und dann auch Leute dabei zu haben, teilweise aus der Community kamen welche zum Helfen oder aus der Familie und wir standen da zusammen in der Küche. Wundervolle Zeit, also wirklich, möchte ich nicht missen. Also, ja.
Ja, ist glaube ich, wenn man da hat man auch einen ganz anderen Bezug zum Produkt, wenn man das so selber intensiv jeden Schritt begleitet. Also, und man kennt sich aus, wenn der Lohnhersteller einem irgendwas erzählt und ist das Wissen dann wahrscheinlich für den erstmal auch ungewohnt und aber für dich halt ein Vorteil.
Ja. Absolut.
Ja, sehr interessant. Also ein bisschen so jetzt einen Schwenk zum Produkten zu bekommen. Du hast erzählt, es fallen ein paar raus. Welche sind denn die Top 3 Produkte, die dann bleiben werden?
Also top, top, top ist Schoko. Das ist einfach auch logisch, weil wir suchen einen Schokoladenersatz oder viele Menschen wollen einfach diesen Schokogenuss, aber dann eben in gesünder und ohne Zucker. Dann der zweite ist Vanille.
Mhm.
Und der dritte, da schwankt es so ein bisschen zwischen Pistazie und Zimtschnecke. Das Spannende daran ist, Schoko, Vanille und Pistazie sind die veganen Sorten. Zimtschnecke ist mit einem Milchprotein, mit einem Whey-Protein. Die anderen drei sind vegan. Und ich finde es ganz interessant. Also ich meine, klar, ich habe dadurch, durch das vegane Proteinpulver, können natürlich mehr Menschen es probieren. Also ich schließe halt nicht einen Markt aus. Und die nicht vegan sind, lieben es aber trotzdem. Das ist halt das Coole. Und Pistazie, da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen unsicher, ob das einfach nur noch gerade der Trend ist, der einfach jetzt noch immer so stark anhält. Pistazie ist auch nur entstanden durch die Community, weil die alle gesagt haben, wir wollen das Ganze in Pistazie. Sonst hätte ich das gar nicht gemacht. Ich bin nämlich selbst gar nicht so der Pistazie-Fan. Ist auch die einzige Sorte, die ich selbst am wenigsten, also oder wo ich nicht den Mega-Draht zu habe, weil alle anderen Sorten, das sind meine, die sind so wirklich durch mich in meiner Küche entstanden. Pistazie nicht. Und das ist so, glaube ich, einfach, trotzdem funktioniert Pistazie wundervoll. Und ich glaube, das ist einfach der Trend, der gerade läuft. Und es ist auch lecker, aber es ist nicht mein persönlicher Favorit. Ja.
Also ich mag es sehr. Ich hau mir als auch Pistazien so auf der Couch rein. Ist ein bisschen Sauerei dann, aber es hat sich gelohnt. Und beim Eis mag ich es auch total. Von daher, ich kann es nachvollziehen. Also beim Eis ist ja, glaube ich, sogar so, dass es dann ist, glaube ich, die einzige Kugel, die jetzt bei unserem Eis-Dude hier teurer ist wie alle anderen. Da sind, glaube ich, 20, 30 Cent mehr drauf, weil es einfach vielleicht teurer ist im Einkauf.
Ist auch, ich das weiß nicht. Ist ja teuer. Das ist so. Aber ich habe es in einem Preis gehalten, weil auch, es ist ja trotzdem ein Erdnussaufstrich und dann hat er halt 7% Pistazien mit drin. Und ich meine, Rohkakao ist auch teuer. Ceylon-Zimt, der da in der Zimtsorte drin ist, ist teuer. Bourbon-Vanille in der Vanillesorte. Das sind alles sehr teure Zutaten, die generell in den Produkten sind.
Was kostet dann ein Glas? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wenn ich jetzt so ein Glas bestelle von dem Schokoladenspread.
Ein Glas kostet 8,90 Euro.
Und es lohnt sich wahrscheinlich nicht für mich, nur eins zu bestellen, weil es macht auch keinen Sinn logistisch und versandtechnisch, oder?
Du hast auch 14 Euro Mindestbestellwert, das heißt, es sind immer zwei Gläser, die bestellt werden müssen. Und genau, es lohnt sich natürlich, Pakete zu kaufen, weil in den Bundles ist es für mich, wie du schon sagst, Logistikkosten, Versandkosten, das levelt sich dann eben so ab 5 Gläsern wird das angenehmer.
Dann musst du jetzt aber, wenn du auf 3 gehst, die Bundles ändern und wenn ich ein 6er Bundle habe, dann habe ich halt zweimal die gleiche Sorte drin. Genau. Oder noch ein neues Produkt dann, je nachdem, was du machst.
Richtig, ich möchte, also ja, es wird genau diese 3 Sorten und dann eben als 2, 4, 6er Varianten und ein Build Your Own, dass man sich das eben selbst noch zusammenstellen kann. Das wird's auch, es gibt es auch jetzt schon, das wird auch bleiben. Und dann aber eben über das neue Produkt und vor allem dann über noch weitere Produkte, die nachher Routinen kreieren sollen. Ich möchte fertige Routinen kreieren, dass die Menschen einfach sagen, okay, morgens, hey, ich habe einen coolen Aufstrich, den kann ich mir auf mein Porridge packen oder auf mein Brot schmieren. Ich habe dazu meinen Kaffeeersatz, der mir den ganzen Tag Energie gibt. Ich bin auch gerade noch dran, ich kann das gerne vorwegnehmen. Ich bin sehr transparent immer sowieso mit allem. Ich entwickle gerade ein Proteinpulver, was du gleichzeitig dir auch als fettfreie Variante des Aufstrichs anrühren kannst. Das heißt, es ist zum einen Proteinpulver, wie du es kennst, kannst dir shaken oder in Joghurt packen oder wie auch immer. Aber du kannst es auch mit ein bisschen Wasser anrühren und hast dann einen komplett fettfreien Spread.
Zum Streichen, also von der Konsistenz her ist es dann Creme. Dick genug. Okay,
genau. Richtige interessant. Creme. Ja.
Sowas geht, verrückt. Ja. Was mir aufgefallen ist bei der Bestellung, also ich habe direkt nach oder kurz nach der Bestellung habe ich eine E-Mail von dir bekommen mit einem, mit zwei PDFs, einmal Ernährungstipps und Rezepten. Das sind, glaube ich, keine Ahnung, was sind da 30 Rezepte oder sowas drin. Das ist jetzt auch mir noch nie, habe ich noch nie wo gehabt. Jetzt bestelle ich viel bei den Podcast-Gästen und ich zahle es übrigens selber. Also du hast mir das nicht zur Verfügung gestellt, so einfach weil ich auch das wissen möchte, wie es funktioniert. Und das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Fand ich cool. Da hast du ein PDF drin mit Ernährungstipps und mit Rezepten. Die Rezepte hast du auf der Webseite. Ist das was auch aus der Community kommt? Hast du die Rezepte alles selber entwickelt und wie kommt es an? Ist das auch so ein bisschen was, wie du sagst, du möchtest die Routinen schaffen? Wie nutze ich das Produkt? Was kann ich damit alles machen? Finde ich eine interessante Idee, das so zu machen.
Genau, auf jeden Fall. Also ich gebe den Menschen mit, wie sie das Produkt am besten nutzen können, weil ich habe oft am Anfang auch die Frage bekommen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und dazu muss man halt auch sagen, ich liebe es, Rezepte zu kreieren. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich bin Foodie. Ich habe alle Rezepte, die da drin sind, selbst gemacht. Die sind alle hier in meiner Küche entstanden. Und das ist das, was ich kann das jeden Tag, den ganzen Tag machen. Und deshalb ist es für mich, fällt es mir so leicht. Und ich teile natürlich auch meine ganzen Rezepte auf Instagram, mache da die ganze Zeit Reels. Und das ist halt auch was Game Kitchen als Marke irgendwie ausmacht. Das sind immer eigene Rezepte. Und die haben halt einfach so bestimmte Bestandteile. Ich sag mal, die sind proteinreich. Die sind alle ohne Zucker. Und dann sind sie halt unterschiedlich. Manche haben trotzdem natürlich auch Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind per se ja überhaupt nichts Schlechtes, sondern die brauchen wir genauso wie Fette und Proteine. Das ist einer der Bausteine einfach. Aber manche sind zum Beispiel gerade auf einer Low-Carb-Diät. Dann gibt es auch Low-Carb-Rezepte. Und so in dem Rezeptbuch, was es wirklich in dem Shop gibt, da sind auch die Nährwerte mit drin. Die teile ich aber auf Instagram und in der Website nicht. Das heißt, das ist so das Add-on, der Benefit, den man bekommt, wenn man jetzt eben bestellt. Ja.
Okay.
Das kommt sehr gut an. Also ich habe viele Leute, die dann auch meine Kreation nachmachen, auf Instagram teilen. So habe ich ganz viel UGC und ganz viel, ja, genau.
Das ist cool. Ja, an das habe ich noch gar nicht gedacht, aber das kommt dann natürlich mit dazu.
Ja,
du regst ein bisschen auch, an.
Yes. Genau, ich habe da noch andere so Manöver. Das eine ist auch, es gibt ein monatliches Gewinnspiel. Das heißt, alle, die eine Kreation mit meinen Spreads teilen, auf Instagram mich markieren. Die kommen nachher in einen Topf. Wir wählen die drei, unsere drei Favoriten aus und die Community entscheidet nachher, wer gewinnt. Und dann hat halt, bekommt man 4 Gläser nach Wahl. Genau. Und das, da freuen sich auch alle. Das wird, das läuft auch immer mehr an gerade. Also ich merke, da kommt jetzt mehr und mehr und mehr.
Es ist auf jeden Fall cool, die Community so einzubinden. Und dann kriegst du da viel Feed. Also machen da viele mit bei so einer Abstimmung dann? Sind es dann, ist es schon repräsentativ?
Also ich habe jetzt 8000 Follower gerade auf dem Gen Kitchen Kanal. Und bei so einer Umfrage machen so 200 bis 400 mit.
Ah, okay, ist schon
das
super.
Das ist schon ordentlich.
Kannst du was mit anfangen mit den Zahlen, würde ich sagen. Ja. Also gibt's eine gewisse Repräsentation, besser wie bei der Radio-Umfrage auf jeden Fall.
Genau.
Okay, wenn jemand jetzt interessiert ist, was würdest du empfehlen zum Start? Was, jetzt bleiben die drei übrig, wahrscheinlich die drei dann,
also
was du erzählt hast. Oder?
Das ganze Jahr über wird's,
dauert noch ein bisschen, kriegst du die,
genau,
okay.
Wird's die noch geben, ja. Es ist nur der nächste Schritt, die werden nicht mehr nachproduziert. Also
ja, verstehe.
Die Sorte Milchkaffee und Kokos kommen auf jeden Fall nicht mehr nach. Und zwischen Zimtschnecke und Pistazie, wie gesagt, da werde ich es noch entscheiden. Vielleicht mache ich sogar Zimtschnecke dann in vegan. Das ist halt noch, genau, da muss ich einfach mal schauen.
Genau. Warum behältst du nicht beide, wenn du dir unsicher bist? Finde ich eine interessante Entscheidung, dass du auf die drei runter willst.
Ich möchte wirklich Komplexität reduzieren und ich möchte vor allem Kapitalbindung reduzieren, weil ich merke einfach diese, ich muss 4000 Gläser pro Sorte bestellen bei einem Durchlauf. Und es ist halt, was so Kapital angeht, sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist das schon mal eine große Erleichterung auf jeden Fall, ja.
Wie läuft es so ab? Also du rufst jetzt bei dem Lohnhersteller an und sagst, ich möchte nachbestellen. Wie lange dauert das? Musst du das dann direkt erstmal, kriegst du eine Rechnung, musst du überweisen und dann fängt er erst an zu produzieren. Das ist immer, finde ich, ganz interessant, wenn ich jetzt E-Commerce-Gäste da habe, die, was weiß ich, in China sourcen, müssen die Hälfte anbezahlen, teilweise weniger und dann den Rest bei Lieferung oder sobald es verschifft wird. Wie funktioniert das in dem Geschäft? Weil du sagst, das bindet Kapital.
Also am Anfang musste ich 100% Vorkasse leisten, also bevor irgendwas passiert ist. Das war halt also
das worst hat,
case,
ja.
Cashflow worst ja. case. Und mittlerweile sind wir uns oder haben wir uns geeinigt auf 30 Tage nach Lieferung. Das ist halt schon mal deutlich angenehmer. Trotzdem ist der Durchschlag jetzt gerade noch nicht so hoch, dass das in den 30 Tagen alles irgendwie schon wieder drin ist. Deshalb es ist immer noch sehr, sehr, sehr schwierig. Für mich ist auch gerade einer meiner größten Bottlenecks. Und deshalb musste ich mir jetzt auch zum Beispiel ein Darlehen aufnehmen von meinem Freund, weil auch mit dem Projektmanagement-Kapital konnte ich es nicht mehr stemmen. Und da war jetzt die letzten Monate ein richtiger Struggle bei mir auch finanziell. Und das hat schon einiges mit mir gemacht. Aber auch dann eben für solche Umdenken gesorgt, wie jetzt, okay, was kann ich jetzt machen, um eben das Ganze trotzdem irgendwie am Laufen zu halten, weil ich möchte, dass das erfolgreich wird und genau.
Wie ist denn die Marge bei so einem Produkt? Also du hast jetzt erzählt, dass die Produkte, die Inhaltsstoffe, dass die relativ teuer sind in der Beschaffung und was, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was dich so, also was kostet dich so ein Gläschen in der Produktion? Du hast doch gesagt, das Glas selber ist nicht billig, das ist ja auch bedruckt und hat ja einen Deckel und solche Sachen.
Genau.
Wie sieht's da aus?
Also all in all, bis ich das fertige Glas im Lager stehen habe, so, also wirklich versandbereit mit rum und dran, das sind knapp 3 Euro pro Glas. Das heißt, die Marge ist wirklich nicht gut. Das ist für den E-Com-Case sehr schwierig. Ich muss auch dazu sagen, die Gläser haben bis zum 30.06. auf 7,90 Euro gekostet. Ich habe gerade die Preise angepasst und das Spannende ist, es gibt keine Auswirkungen. Also es hat keiner gesagt, wow, jetzt bin ich raus oder so, sondern alle haben gesagt, hey, verstehen wir, Qualität ist, also wir wollen, dass die Qualität weiterhin da ist. Und es war auch eine spannende, sehr, sehr spannende Erkenntnis, weil ich habe mir da die ganze Zeit einen riesen Kopf drüber zerbrochen, dass ich das nicht einfach machen kann. Doch, kann ich.
Ah, funktioniert.
Es ermöglicht mir natürlich jetzt auch ein kleines bisschen mehr Spielraum, was mal so einen kleinen Rabatt angeht und sowas. Das ist schon gut.
Man hat sich ja auch schon dran gewöhnt, dass die Sachen teurer werden. Also ich habe gestern eine Zahnreinigung beim Zahnarzt gehabt und bevor es losging, auch übrigens, wir haben unsere Preise angepasst, müssen Sie nachher noch unterschreiben. Dann sage ich so, naja, soll ich jetzt wieder aufstehen und gehen? Also was habe ich für eine Chance, weil ich will es ja machen. Und das ist ja was, ich glaube, ich habe vor einigen Ausgaben mit Melty Schokolade aufgenommen. Ich glaube, der hat auch erzählt, dass Schokolade an sich auch deutlich teurer geworden ist in der Beschaffung.
Oh, und dann, es explodiert, das ist ganz krass, ja.
Ja, es hat ja auch massiv Auswirkungen. Kannst du denn, du hast erzählt 4.000. Nehmen wir mal an, du kriegst jetzt den Schwenk hin zu den 3 Produkten und du bestellst in Zukunft 10.000 pro Sorte. Hat es schon Auswirkungen auf deine Marge? Also ist dann das Gläschen 50 Cent billiger in der Produktion oder macht es nur 10, 20 Cent aus oder überhaupt nichts?
Also jetzt bei, so wie es jetzt gerade kommuniziert wird von meinem Hersteller, haben wir nur noch einen maximalen Spielraum von 10%, den wir bei Skalierung fahren können. Dann sind wir schon wirklich am
Limit.
Ich kann es auch verstehen. Ich kenne ja die Lieferantenpreise. Ich weiß, was die Rohstoffe kosten und sehe es auf jeden Fall. Das ist schon alles fair, was der da macht.
Ja.
Genau.
Ja, interessant.
Ja.
Ja, ich habe gesehen, es gibt auch ein B2B-Angebot. Kommt es hier von der Gastro-Vergangenheit, von deinem Mitgründer, Inspirator sozusagen, dass der, wo du gesagt hast, der ist auch viel in der Restaurantbranche unterwegs. Also, wie funktioniert das?
Wir wollten mal was zusammen machen, das würde auch ganz gut zusammenpassen, nur der hat gerade leider so viele andere Baustellen, dass es einfach gerade nicht in seinem Fokus ist. Ich möchte die Spreads gerade den Schokospread, ich möchte den auf den Frühstücksbuffets von hochpreisigen Hotelketten sehen. Ich sehe einfach, dass das muss das sein, weil ich möchte ja auch, was meine Zielgruppe angeht, ich möchte Familien ansprechen, ich möchte aber auch Unternehmer ansprechen, weil ganz, ganz, ganz viele Unternehmer haben ja diesen Fall von, die arbeiten den ganzen Tag und vernachlässigen sich selbst. Das heißt, dann wird doch wieder irgendwie zum weißen Brötchen mit Käse und Mayo gegriffen oder zum Snickers-Riegel oder was auch immer. Und ich sehe es bei meinem Freund, der hat auch eine eigene Marketingagentur. Entweder der vergisst zu essen oder, also dann isst er den ganzen Tag gar nichts und um 17 Uhr kommt so, oh ja, ich habe Hunger. Ja, okay, cool. Und wenn der nichts hat, aber bei sich, was ihm auch wirklich schmeckt, weil darum geht's auch noch, weil wenn es nicht schmeckt, dann lässt er das einfach stehen. Aber seit er die Spreads hat, der futtert das einfach, der isst mehr davon als ich, also um Längen mehr. Ich
glaub, mit dem Löffel dann auch so, ohne irgendwas?
Nee, oder? Der haut sich das immer auf ein Proteinbrot drauf.
Okay.
Einfach. Und dann ist es der einfachste Case, es dauert keine 2 Minuten und der ist einfach zumindest versorgt. Das jetzt ist er auch nicht ausgewogen, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt der Case ist, den du auf jeden Fall machen solltest, aber es ist immer noch besser als dein Snickers-Riegel und oder halt gar nichts. So. Und deshalb, ja, aber... Genau, und die Unternehmer, ich habe mit Tobias Beck lustigerweise drüber gesprochen, der hat mich dann gefragt, ja, wo würde ich denn oder wie würde ich denn jetzt von deinem Produkt erfahren? Und ich habe gesagt, ja, das ist eine gute Frage, weil Instagram-Werbung guckst du dir wahrscheinlich nicht an und also wie komme ich da ran? Und dann hat er gesagt, ja, Hotelbuffet ist so, warum kriege ich das hier heute, wir waren in einem Hotel witzigerweise, warum kriege ich das hier morgen früh nicht beim Frühstück? Ja, und das ist der Punkt. Und da möchte ich hin. Das ist gerade mein Go-To, dass ich da hinkommen möchte, dass das einfach so der neue Standard wird. So, wenn das wird das Neue, was wo sonst Nutella steht.
Was kannst du noch machen? Also, was mir jetzt spontan einfällt, sind Riegel. Hast du ja den Snickers-Riegel ja selber angesprochen. Ist das was noch viel komplizierter ist, wie das, was du jetzt machst, dann mit dem Kaffee-ähnlichen Pulver?
Also, an sich nicht. Ich habe auch schon einen Riegel eigentlich fertig entwickelt. Nur das, was ich wieder vorhab, ist tatsächlich wieder mal Handarbeit und nicht so einfach mit den Maschinen, die es gerade so gibt, möglich. Natürlich, sonst wäre es ja auch zu einfach. Das heißt, ich habe es so ein bisschen zurückgestellt, weil der Riegelmarkt natürlich auch so ein riesen Haifischbecken ist und vor allem auch da die Marge wieder. Das ist einfach wieder ein Produkt, was keine gute E-Com-Marge hat. Und ich würde gerne erstmal jetzt Produkte haben, die margentechnisch mich dahin bringen, dass ich mir so ein bisschen Polster aufbauen kann mit GenKitchen, dass ich erstmal überhaupt profitabel werde, dass ich dann Polster aufbaue und dann möchte ich noch ganz viel mehr machen. Ich habe viel coolere Sachen als Riegel, nämlich eigentlich, du kannst dir einen Riegel vorstellen, aber gefüttelt und dann hast du so einen kleinen Beutel, wo du reingreifst, dann hast du halt mal eben so diesen einen Bite, so nach einem herzhaften Essen nochmal kurz dieser kleine Süßmoment, so pralinenartig fast schon. Ja.
Okay.
Das ist eher das so, was ich gerade sehe und genau.
Und ein Treueprogramm hast du auch, habe ich gesehen. Habe ich jetzt, glaube ich, auch im E-Mail-Newsletter bekommen.
Ja.
Wie funktioniert das? Also das sind ja nicht nur die 40, wo du angesprochen hast, wahrscheinlich drin, sondern deutlich mehr.
Da kann jeder rein tatsächlich, genau. Das heißt also das Treueprogramm, wo jeder rein kann, es ist ab der ersten Bestellung werden Punkte gesammelt und ab einer bestimmten Anzahl an Punkten kannst du dir die umwandeln in 5 oder 10 Euro Gutscheine für den Shop, die du dann einlösen kannst. Da geht aber auch sowas, du bekommst auch Punkte, zum Beispiel, wenn du Gain Kitchen folgst auf Instagram an deinem Geburtstag, da sind so ein paar Events drin, wie du eben Punkte sammeln kannst, Freunde empfehlen und genau, dann kannst du es umwandeln und dann für die WhatsApp-Gruppe und ich nenne das den VIP, ich habe VIP-Flow, Es ist ein Flow in Klaviyo letztendlich angelegt, ja. Getriggert durch die Anzahl an Bestellungen. Und dann passiert, dass ich automatisch gibt's für die einen goldenen Löffel bei der nächsten Bestellung dazu. Das ist dann halt so der kleine Eintritt. Und dann eben der Link zur WhatsApp-Community, wer mag. Und die WhatsApp-Community hat dann eben nochmal ganz andere Benefits, mit denen gehe ich auch in den Call. Die können mir sämtliche Fragen stellen und da bin ich halt sehr persönlich nahbar. Also die kriegen eigentlich auch, also so 3-4 Mal die Woche irgendwie so einen kurzen random Podcast von mir, wo ich gerade so ein bisschen was geht gerade ab, woran arbeite ich gerade, vielleicht irgendwelche Mindset-Sachen, was mir gerade einfällt, einfach was, wo ich denke, das tut denen gut, das kriegen die von mir so in einem sehr familiären.
Das ist eine sehr coole Idee auf jeden Fall, dass du da dass du so nah dran bist. Wie viele sind da drin und wie viele haben den goldenen Löffel schon bekommen? Den will ja jeder haben wahrscheinlich.
Ja, der goldene Löffel ist schon was Cooles. Der ist wirklich cool. Ich meine, du hast den schwarzen wahrscheinlich. Der ist ja bei dem. Das ist eigentlich das gleiche Modell, halt nur in Gold.
Das ist Amateurniveau noch.
Ja. Jetzt gerade sind in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen über 40 Leute. Da ist jetzt irgendwie ein starker Anstieg auch gewesen. Es waren die ganze Zeit 20. Ich habe es jetzt gemerkt bei den Paketchen, die ich gemacht habe, weil ich das ja alles selbst mache. Ich so, puh, das ist aber auf einmal deutlich mehr geworden. Aber,
bisschen Arbeit, ja.
Aber ich finde es schön, es macht mir Spaß. Und das ist auch das, das fühlt sich dann auch nicht nach Arbeit an. Das ist einfach ich. Also das würde ich mit Freunden austauschen, über was gerade so los ist. Also das ist total cool. Und die sind auch total hilfsbereit und genau. Und der goldene Löffel ist aber schon an deutlich mehr Leute rausgegangen. Also das, ich würde vielleicht sagen, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber es kommt nicht jeder in die WhatsApp-Gruppe. Genau.
Ja, okay, verstehe. Also muss ich noch ein bisschen bestellen.
Manche sind auch zu viel, die jetzt gar nicht dann so viel davon mitbekommen wollen.
Ja.
Und genau.
Okay. Du hast jetzt Klaviyo angesprochen. Ich frage ja immer auch gern nach dem Tech-Stack so ein bisschen.
Ja.
Das ist bei dir dann Standard, Shopify, Klaviyo. Gibt es noch irgendwas Besonderes? Hast du jetzt in deinem Umfeld eine Warenwirtschaftssoftware oder ist die bei deinem Logistikhändler und du hast damit gar nichts zu tun?
Doch, ich arbeite mit Bilby.
Mhm.
Und weil ich auch auf Amazon bin, ich hätte es gerne irgendwie nicht gemacht, aber dadurch, dass ich dann 2 Bestände zusammenführen muss, ist Bilby einfach die Schnittstelle. Zu meinem Steuerberater habe ich noch Account One. Das ist auch die im Prinzip die Übersetzung der Transaktion aus PayPal hauptsächlich und erleichtert da eben die Auswertung. Ansonsten bin ich gerade dran, ich habe gerade einen Call gehabt mit GetKlar. Ist mittlerweile irgendwie, wird auch so der Player für ganzes Controlling und dann aber auch Influencer-Tracking und die haben auch eine eigene Performance-Marketing-Tracking-Extension mit.
Lösung.
Genau, da habe ich jetzt gerade Hyros im Einsatz. Hyros ist auch ja ein Tracking-Tool für Performance-Marketing. Werde mir das jetzt aber nochmal anschauen mit GetKlar und dann auch diesen Probemonat machen, einmal alles anbinden. Und ich glaube, dass das nochmal für meine Finanzen sehr, sehr spannend wird. Ansonsten, ja, ist das eigentlich das Standard-Setup. Ja.
Was machst du selber mit AI schon? Ich habe ein paar so Grafiken gesehen, die hast du vielleicht nicht selber gemacht. Oder was sind so da deine Helferchen?
Ich habe einfach die beste Software im Einsatz, es ist unfassbar. Ich habe Unternehmer in meinem Umfeld und sehr, 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 meine engsten Freunde haben eine eigene AI rausgebracht, Christiani AI. Die heißen auch Christiani, die machen Story Marketing letztendlich. Und mit dieser AI kann ich halt, also es ist ganz, ganz, ganz wild. Der baut mir meine ganze Positionierung. Der kann mir Leadmagneten bauen, der kann mir sogar Website-Funnel bauen und der hat ein ganzes Social-Media-Modul. Das heißt, ich kann mir sowohl Content-Ideen auf Basis von meinem Unternehmen erstellen, aber auch den Content selbst umsetzen lassen, Videoskripte, LinkedIn-Beiträge. Also alles, was du dir vorstellen kannst, in eins. Direkt dann eingeplant, direkt auch der Content multipliziert. Das heißt, du packst einmal deine Idee rein und dann sagt er, ja, LinkedIn kannst du das schon machen, Instagram machst du das und baut mir das, plant mir das noch alles ein. Also das ist ganz, ganz, ganz wildes Tool.
Okay, kenne ich nicht. Müssen wir mal anschauen. Das ist auch ein deutsches Tool, dann aus Köln sozusagen.
Ja, genau.
Made with love in Cologne.
Mein Kumpel hat halt wirklich die letzten Monate, also der ist nur noch da dran gesessen, hat das Ding entwickelt. Das ist so krass einfach nur. Und das ist halt mein persönlicher Gamechanger gerade.
Ja.
Auch LinkedIn-Beiträge, die gehen regelmäßig gerade viral. Und ja. Das ist schon.
Christiani AI.
Ja.
Ja. Ich verlinke es auf jeden Fall. Ich schaue es mir mal an, ist interessant. Okay. Ja, da bist du dann auch Early Adopter und Feedbackgeber wahrscheinlich.
Genau,
okay.
Ich war schon in der Beta-Version damit am Testen und genau. Ja.
Und die Rezepte machst du aber selber, da hast du keine AI-Hilfe so.
Das Einzige, was ich halt mal mache, ist, ich packe das Rezept in die AI und sage, schreib mir ein Newsletter so. Und dann schreibt er mir daraus den Newsletter. Aber eben mit meinem Rezept. Also ich finde es auch immer noch wichtig und auch diesen Grad zu behalten zwischen Persönlichkeit und AI. Ich möchte nicht so ein stumpfes AI-Unternehmen werden. Ich habe auch jetzt schon mitbekommen, dass viele Brands auch echt geroastet wurden, weil sie AI-Werbung geschaltet haben, wo dann die Kunden sagen, Leute, habt ihr es nicht mal mehr nötig, irgendwie mit uns wirklich zu interagieren? Finden wir gar nicht cool.
Und oder Conny-Memes, was jetzt die letzten 2-3 Wochen so in waren.
Ja.
Okay.
Ja, und das, da einfach die Persönlichkeit drin behalten, aber sich natürlich das Leben auch einfach zu machen oder einfacher zu machen mit dem, was es einfach jetzt gerade gibt. Ja. Oder auch Gamma zum Beispiel, Gamma-App für Präsentationen auf einmal erstellen, musst nur Text reingeben, der haut dir eine Präsentation raus. Napkin für Grafiken habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mit im Einsatz gehabt.
Okay, ja, kenne ich beides nicht. Da gibt es so viele Sachen.
Okay, ja, cool. Ja. Kann ich dir auch nochmal
sagen. Ja, okay.
Ja, die sind alle wirklich richtig, richtig gut.
Ja. Okay. Du hast ein bisschen Performance-Marketing gerade angesprochen. Was sind so deine wichtigsten Marketingkanäle jetzt? Ich habe Newsletter heute Morgen auch bekommen. Da geht es um eine persönliche Kaffee-Story, dass du dich mal wieder zum Kaffee getroffen hast. Ist es ein Funnel, der automatisch läuft? Oder hast du dir jetzt heute Morgen gedacht oder gestern, ich plane den für heute ein mit der Kaffee-Story, kommen viele Kunden, Wiederkäufer aus dem Newsletter oder was sind so deine Hauptmarketingkanäle?
Es ist tatsächlich so, dass mein Hauptumsatz gerade über Newsletter kommt, über E-Mail-Marketing. Cool. Und Performance-Ads läuft up and down. Das ist wirklich nicht so ganz vorhersehbar gerade. Ich möchte jetzt auf Influencer stark gehen. Ich habe so ein paar Affiliates, so ein paar Influencer, die immer mal wieder was machen, aber da ist noch kein System hinter. Ich bin das noch nicht richtig strukturiert angegangen. Das ist aber für eine Brand wie Gain Kitchen, so wie ich jetzt mit so vielen Unternehmern gesprochen habe. Medea, warum machst du kein Influencer-Marketing? Ja, okay, ich mach's ja jetzt, okay. Und ich starte damit jetzt durch. Mein Hauptkanal ansonsten so für Interaktion ist Instagram. Ich bin auch auf TikTok Shop sogar mit den Produkten. Aber da haben wir, da bin ich auch voll. Also ich habe jetzt mit meinen Praktikantinnen, die haben dann jetzt TikTok mal so ein bisschen gemacht. Es hat auch erst gut funktioniert, dann ist irgendwie das Konto gesperrt worden, wir mussten alles neu machen und jetzt läuft das irgendwie gar nicht mehr und ich selbst mich dann jetzt noch in den Algorithmus von einer neuen Plattform einarbeiten, mache ich nicht. Das ist einfach dann auch für mich dann zu viel. Entweder ich finde jemanden, der die Spaß dran hat und man da irgendwie ein Konstrukt über Provision oder so vielleicht findet, das könnte ich mir vorstellen. Aber genau. Ansonsten, also wirklich E-Mail-Marketing-Fokus. Ich habe jetzt, das war jetzt ja eine Kampagne. Ich habe natürlich die Standard-Flows, die laufen. Mhm. Und ich habe im Mai hatte ich 4 Kampagnen die Woche. Das war ein Hauch zu viel, da habe ich sehr viele Leute verloren. Im Juni habe ich dann zu wenig gemacht, da ist mein ganzer Umsatz eingebrochen. Und jetzt bin ich im Juli gerade dran, einen Mittelweg zu finden. Das sind jetzt gerade 3 Newsletter die Woche und sehr viel Storytelling da drin.
Und wie da hast du dann durch die Storytelling ist besser wie ein einfacher. Ja, hier sind die Produkte, die gerade in sind oder im Angebot, da meldet man sich eher ab. Also das Storytelling macht's aus, ist ein Unterschied.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Und ich werde es aber auch mal abfragen, genau wie das auch ankommt. Weil, also ich bin einfach, ich selbst kenne es von mir, ich bin so abgestumpft von diesen ganzen E-Mail-News, ich gucke mir gar nichts mehr an. Und das sind die aller wenigsten, wo ich mir was anschaue. Und da ist eine Beispielbrand, Kakaomischer, der macht also Zeremoniekakao. Und der schreibt immer irgendwas Persönliches über sich und gibt den Leuten irgendwas. Und das lese sogar ich. Und ich bin wirklich sehr allergisch gegen E-Mails, Marketing-E-Mails. Also, und da habe ich gedacht, so, okay. Und da das ja auch, ich bin ja auf Markengesicht und ich teile sehr viel von mir, den ganzen Weg und nehme die Leute mit. Und warum sollte ich das nicht auch im E-Mail-Newsletter spielen? Das ist halt, ja, genau.
Voll interessant auf jeden Fall. Also, mich hat es nur überrascht mit TikTok, weil es eben jetzt so, ich will es nicht sagen in deinem Alter, aber du bist ja noch sehr im Vergleich zu mir deutlich jünger, dass man dort einen viel einfacheren Bezug zu der Plattform hat und das dann eben auch einfacher bespielen kann. So, und du könntest ja dann einfach die TikTok-Inhalte nehmen und auf Instagram. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke immer, man muss es pro Plattform sehen. Aber dann brauchst du einen Praktikant, Praktikantin für die eine Plattform, für die andere. Das ist dann auch schwierig wahrscheinlich. Also ich hatte ja den Philipp von OMR im Podcast hier in Folge 100 und der hat erzählt, sie haben halt eine Person, die macht nur TikTok und eine Person, die macht halt dann hauptsächlich Instagram. So habe ich es zumindest verstanden. Und das geht natürlich in der Größenordnung, aber wenn man so kleiner ist, ist es echt schwieriger.
Ja, total.
Und nimmst du einen dann auch mit auf YouTube, so wenn du ein neues Rezept entwickelst? Kann ich dir da zuschauen, wie du in der Küche stehst? Also gibt es dann auch solche Einblicke?
Ich habe es eher auf Instagram und okay. Da teile ich die Entwicklung auch gerade. Wenn du in den Highlights bist, dann siehst du die Entwicklung jetzt auch gerade von dem Kaffeeersatz, wie ich das teile, wie ich dann probiere und denke, okay, nee, das ist noch nicht und dann geht's weiter. Genau, was ist auf jeden Fall. YouTube habe ich bisher gar nicht als Gang Kitchen Kanal, sondern da ist es eher meine Personal Brand, die ich auf YouTube aufbaue. Genau, und da geht's dann auch eher um Ernährungstipps, Mindset, Routinen, Sport. Das ist eigentlich das, was ich auf YouTube teile. Genau.
Ja, interessant. Und LinkedIn hast du angesprochen. Ist es dann was, wo du auch messen kannst, dass, also wenn du jetzt Insights gibst in deine Gründergeschichte und Highlights, Downlights, was du so erlebst, konvertieren da auch Leute von LinkedIn dann rüber und kaufen Produkte?
Ja.
Okay.
Dass die kaufen und auch, ich habe einfach ein Supporter-Netzwerk. Also ich habe jetzt ein Beispiel. Jemand verfolgt meine Reise gerade. Ich habe jetzt sehr viel über auch Financial Struggles geschrieben und dass es halt gerade wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist und dann habe ich einen Videografen gehabt, der einfach gesagt hat, hey, schick mir mal Produkte zu. Ich möchte dir helfen. Ich mache dir geil High-Quality-Videos. Und er hat wirklich, also das sind jetzt die Best-Performer in den Ads, das sind wirklich High-Quality, wo dann die Creme so schön vom Löffel läuft und dann auf so Brot, auf Pancakes und so. Und das hat er einfach so gemacht, um mir zu helfen. Und das sind halt einfach, mega. Da ist auch total die coole Partnerschaft jetzt draus entstanden. Und ich weiß natürlich, wenn ich dann das Geld und das Budget habe, wen ich buche, wenn ich entsprechend Videomaterial weiteres haben möchte. Einen ganz kleinen Auftrag hat er jetzt auch bekommen für noch eine Sorte, weil einfach, das ist einfach zu gut. Also das ist unfassbar.
Und zu Hause filmst du dich dann selber, wenn du was in der Küche machst?
Das mache ich ja alles selbst, genau.
Okay.
Ja.
Ah, super. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde es auch so ein bisschen, das Firmensetup hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Du hast eine GmbH dahinter. Hast du die von Anfang an gehabt?
Ja, meine GmbH steht auch auf jedem Glas. Das ist die ML-Projekt.
Habe ich gesehen, ja.
Consulting GmbH. Das ist eigentlich, darüber mache ich mein Projektmanagement. Ich wusste ja am Anfang gar nicht, dass ich ein Unternehmen baue und dachte, ja komm, mache ich das erstmal alles hier drin. Ich muss auch sagen, das hatte seine Vorteile, weil ich so das Geld sehr easy immer reinschieben konnte, dass die GmbH dann großartig Gewinne gemacht hat. Schön, was die Steuern angeht. Für die Zukunft, ich möchte es ausgründen. Also Game Kitchen wird schon noch eine eigene Company bekommen und das wird jetzt auch in Kürze passieren. Bestenfalls nämlich noch bevor das Ganze dann richtig profitabel wird, weil dann wird es steuerlich auch wieder eklig. Und noch geht es halt alles. Das steht bei mir jetzt auch an. Genau, das Ausgründen. Und dann muss man halt schauen, wie man das Ganze aufbaut. Dann die Projektmanagement wahrscheinlich als Holding, darunter die Game Kitchen. Vielleicht kommt noch was anderes irgendwann mal dazu. Genau.
Und du hast fürs Projektmanagement die GmbH gemacht, weil deine Kunden damals das wollten? Weil das machen ja viele einfach als Einzelunternehmer.
Ja, habe ich am Anfang auch gemacht. Ich weiß gar nicht genau, was in mich gefahren ist. Ich hatte im Inneren so dieses, ich wollte lernen, dass eine Firma zu führen, was anderes ist, als sich selbst einfach nur zu führen. Dann dachte ich, okay, dann baue ich mir das GmbH-Konstrukt, dann bin ich schon mal nicht einfach nur ich, sondern es ist eine juristische Person. Und kurze Zeit später kam Game Kitchen schon dazu, aber das hatte gar nichts miteinander zu tun. Das war einfach irgendwie mein Bestreben von, ich möchte lernen, eine juristische Person zu führen oder was dahinter steckt, zu verstehen.
Ja. Verstehe, ja, das fühlt sich dann auch nach richtiger Firma an, weil man sich mit Steuerberater, Bilanzen und Bundesanzeiger rumschlagen darf.
Genau.
Kenne ich auch, ja. Okay, du hast angesprochen, du machst 20 Stunden noch die Woche so grob für Projektmanagement und der Rest geht in Kane Kitchen. Machst du dann 40 Stunden oder ist es deutlich mehr? Und wie teilst du dir das ein? Also hast du den festen Kundenstamm, der von dir erwartet, du bist Montag und Mittwoch im Projektmanagement-Geschäft oder so? Oder bist du da komplett flexibel?
Ich bin schon sehr flexibel, aber ich bin auch, also meine Priorität ist auf dem Projektmanagement. Mein Kunde ist mein König in dem Sinne, weil ich auch einfach ja finanziell, also ich möchte halt den Mehrwert auch bieten für das Geld, was ich da bekomme. Das heißt, alles Kundentermin, ich habe viele Regeltermine über die Woche, die ich dann fest eingeplant habe. Ich habe gerade auch einen Kunden tatsächlich, deshalb kann ich das ganz gut so
planen.
Abbilden und planen, genau. Und das Projektmanagement ist immer first und alles an Game Kitchen plane ich drumherum. Also genau, das heißt, ich habe dann, also mittwochs, donnerstags sind so die Tage, wo am meisten Projektmanagement-Sachen anfallen. Die anderen Tage ist dann eher so auch Fleißarbeit, das kann ich dann mal früh morgens oder auch mal abends irgendwie machen. Und ja, Game Kitchen läuft drumherum.
Genau. Und hilfst du da anderen E-Commerce? Also ist es, bedingt sich das gegenseitig oder hilfst du Maschinenbauer? Was ist was komplett was anderes?
Ich bin im Stromnetzausbau. Das heißt, ich bin irgendwie dabei, die Energiewende mitzubestimmen. Mhm. Riesen Stromnetzausbauprojekt, wo ein Erdkabel verlegt wird und ich bin da eben in der Projektsteuerung direkt am Gesamtprojektleiter dran. Und
aber nicht Südlink hier, was bei uns auch gebaut wird.
Nee, aber es geht in die gleiche Richtung letztendlich.
Okay.
Genau.
Ja. Ja, das geht hier bei mir vorbei, ist nicht weit weg.
Ja, bei daher, mir geht mein Projekt auch quasi vorbei. Das ist ganz interessant.
Ja, ist cool.
Ja.
Ah ja, ich finde es immer interessant, wie man das dann schafft, das beides unter einen Hut zu bringen, weil da hat ja jeder auch eine Erwartungshaltung. Du an dich selber und der Kunde an dich.
Ja.
Okay. Also funktioniert ganz gut. Du bist relativ frei. Es gibt zwei Tage, wo du das hinbekommst. Wie priorisierst du dann ansonsten Themen? Also du hast jetzt gesagt, du schaust dir neue Tech-Stack an, du schaust dir neue Produkte an, du experimentierst in der Küche, du machst viel Community-Arbeit. Ist es morgens auf das, was du Bock hast, oder hast du einen Plan für die Woche? Was für ein Typ bist du da?
Ich habe immer einen Plan. Ich mache mir sonntags, ist immer mein Review-Tag, aber auch auf alle Lebensbereiche bezogen. Nicht nur Business, sondern da bewerte ich alle meine Lebensbereiche und lege mir Ziele für die nächste Woche. Und die Business.
Mit Schulnoten? Oder wie bewertest du, wie funktioniert
10.
Das?
Ich mache 1-10. 10 ist super. Also wenn es eine 10 ist, dann ist einfach alles richtig geil gelaufen.
Okay.
Genau. Und dann sehe ich halt schon, okay, irgendwie Finanzen waren jetzt die letzten Monate halt wirklich immer im Keller. Das heißt, mein Fokus volle Kanne darauf, was sind die Hebel für Umsatz und eben Sales. So. Und dann weiß ich schon in den Wochen, okay, was mache ich jetzt? Das sind dann Fokus auf Newsletter, das bringt immer viel. Ads drehen, bringt viel. Influencer anschreiben, das sind die Prios so. Und dann, klar, Retention und Kunden-Customer-Service ist für mich auch immer Prio, weil das sind nachher das sind ja Fans, die daraus entstehen und das ist so das, was das Business nachher trägt. Und deshalb ist das sowieso immer mein highest goal. Das ist aber auch meine Lieblingsaufgabe. Das heißt, die muss ich mir nicht einplanen. Das ist einfach schön. Nebenbei, ich bin auch selbst der Kundenservice. Ich lieb's auch wenn Beschwerden kommen oder mal irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich das dann beantworten kann, weil ich hab's auch zu verantworten. Deshalb finde ich es cool, mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Ja.
Nee, als einzige Person bist du auch der Undercover-Boss sozusagen,
ja, genau.
Von dir selber, weil du es hautnah mitbekommst.
Ja.
Ja, das ist cool.
Ja, genau.
Okay. Der Sitz der Firma, der ist ja, glaube ich, in Bremen, hast du mir gesagt, oder steht im Impressum, wenn ich es recht weiß.
Ja,
und du selber bist jetzt gerade in Köln, aber auch viel unterwegs auf Reisen. Ist ja jetzt auch cool, dass dein Setup mit Logistik, Vertriebsdienstleister plus Lohnhersteller, da musst du ja eigentlich nirgends mehr vor Ort sein wahrscheinlich. Also wie funktioniert das im Zusammenspiel?
Genau, das ist das Schöne. Ich wollte auch oder ich möchte mir auch ein Business aufbauen, wo ich ortsunabhängig bin, weil ich liebe es, auf der Welt unterwegs zu sein. Und ich bin auch zum Beispiel im Winter einfach sehr gerne weg. Ich war diesen Winter auf Bali und habe mir das halt so gebaut, dass das eben möglich ist. Und das ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und genauso wie es mir wichtig ist, am Tag mindestens 1,5 Stunden für mich selbst, was Sport angeht, aufzubringen. Und das jeden Tag. Das ist für mich einfach eine gesetzte Priorität. Das Setup ansonsten, also das mit Bremen ist so eine Family-Geschichte. Mein Steuerberater hat damals gesagt, mach das die GmbH nicht auf deinen Wohnsitz. Irgendwas Steuerliches war da, was nicht gut war. Und dann, ich dachte, ja, okay, dann Family in der Heimat. Und ja, nee, ansonsten, ja, die Produktion läuft. Ich habe teilweise, wenn ich mir selbst die Gläser nicht nach Hause bestelle, habe ich mit den Gläsern jetzt auch gerade gar nichts mehr zu tun. Die laufen von der Produktion dann direkt zum Fulfiller, der versendet. Und ich kann weitestgehend alles remote machen, außer ich habe halt Events hier. Ich mache auch sehr gerne Events, weil das auch immer sehr, 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 ja, es ist Kundenbindung, es ist neue Leute können probieren. Wenn jemand das probiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sofort kauft und es liebt. Und ja.
Mhm. Ja, man muss mal mit in Kontakt kommen. Ich meine, du hast vorhin auch das Thema Performance Ads angesprochen und ich frage mich so, nach was suche ich denn, wenn ich das Produkt haben will? Also suche ich nach Nutella-Alternative oder ich habe keine Ahnung. Es ist ja wahrscheinlich das Schwierige und dann wiederum das Einfache, das Thema Social-Media-Influencer. Und wenn du die Leute erstmal im Newsletter hast und darüber aufklären kannst, ist, glaube ich, cool. Aber du musst sie dahin bringen, ne, dass du bekannter wirst.
Ja.
Okay. Ja, Abschlussthemenkomplex ist immer so ein bisschen Bootstrapping allgemein. Du hast jetzt angesprochen, du machst 25.000 Euro Umsatz in einem guten Monat, bist aber nicht profitabel. Das ist ja wahrscheinlich schon für viele Hörerinnen, die deutlich weniger Umsatz machen, interessant. Also woran liegt es? Wofür gehen die Kosten drauf? Ist es eben immer diese Vorfinanzierungsthematik? Kostet der Tech-Stack zu viel? Hast du Retouren? Was ist so die Problematik?
Die Problematik ist hauptsächlich die Marge und dann eben die im Verhältnis hohen Handlingkosten. Also sei es im Fulfillment, dann also Versand, Lager, Tech-Stack. Ich zahle für diese ganzen Software-Apps, Shopify-Apps und alles, was eben so zusammenkommt, knapp 900 Euro im Monat. Das ist halt auch wirklich schon, ich meine, das ist dann, wenn man skaliert, ist das irgendwann nicht mehr so viel wenn wir auf einmal 60, 100, 150, keine Ahnung, noch mehr 1000 Umsatz im Monat haben, dann fällt das nicht mehr so ins Gewicht, aber bei kleineren Umsätzen halt einfach schon und trotzdem brauche ich die Tools, weil die halt, notwendig sind, um das Ganze zum Wachsen zu bringen, so ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip, so. Und genau, das, dann, ja, Ads, also ROAS ist auch nicht stabil, also das ist wirklich auch ein teures Geschäft, plus die Ad-Agency, die auch einfach mit ordentlich Geld reinschlägt, plus mein Gehalt rechne ich schon kaum noch rein. Ich packe es jetzt aber in die Zahlen, damit ich das da auch mal faktisch drin habe, weil das muss da rein, weil nur weil ich mich von meinem anderen Business trage, heißt das nicht, dass ich kann kein Business ohne Menschen aufbauen, noch nicht. Also ja. wir sind dabei, aber so, es muss schon noch irgendwie jemanden da geben und es muss halt bezahlt werden.
Also du bist ja schon sehr schmal unterwegs trotzdem, was ich jetzt so höre, finde ich dafür. Also, dass du jetzt auch Support noch selber machst und so und dass das mit dem Fulfiller und dem Hersteller so gut funktioniert, ist ja auch Gold wert. Da kenne ich auch andere Stories, wo die Leute regelmäßig vor Ort sein müssen, um Dinge zu beheben. Also ist ja jetzt, darfst du nicht unter den Teppich kehren. Von daher finde ich das schon ein tolles Achievement auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja. Ja klar, also ich meine, Produktion ist immer ein schwieriges Gebiet. Da gibt es auch jetzt immer mal, was Liefertermine und so angeht, gibt es da Probleme. Und das merke ich dann schon, Out-of-Stock-Situation ein paar Mal gehabt. Dann hast du wieder das Thema, machst du keine Umsätze, weil deine Pakete nicht funktionieren. Das ist jetzt auch so ein Thema, wenn eine Sorte raus ist, dann kann das ganze Paket nicht funktionieren. Und dann ist das eben auch schwierig, ne? Ja, letztendlich Ad-Budget zu oder plus Ad-Agency-Kosten plus geringe Marge plus ROAS einfach nicht hoch genug. Das führt dann eben dazu. Wenn aber mein E-Mail-Marketing stark genug ist, dann komme ich da halt ganz gut hin.
Also, und jetzt hast du die Marge ein bisschen erhöht durch den Preis. Genau. Okay, verstehe.
Das heißt, da habe ich ab Ende Juli die Zahlen so dazu.
Ja. Wie, du hast erzählt, auch du hast jetzt eine Finanzierung gemacht, um Produktion wahrscheinlich zu finanzieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das was die klassische Bank von dir mitmacht oder musst du da schon woanders hingehen? Also
Ich habe den Vorteil, dass mein Freund halt auch sein eigenes Business hat und der hat mir aus seiner Holding Darlehen gegeben.
Okay.
Das war jetzt recht einfach. Und noch ein anderer Kumpel zwischenzeitlich auch. Also das war jetzt mal schon, dem konnte ich das aber schon zurückzahlen. Genau. Ja.
Okay. Also bei der Bank warst du nicht. Es würde mich einfach interessieren, was du da so, wie das so abläuft, einfach, ob die einem da viel Steine in den Weg legen.
Das weiß ich leider gar nicht, weil ich den Weg noch nie gegangen bin. Ich versuche wirklich, das immer alles aus eigener Kraft zu steuern. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so eine Angst drin, so, wenn ich jetzt noch mehr mein eigenes Geld da reinzustecken, okay, aber jetzt noch irgendwie Schulden woanders aufzunehmen, ich glaube, da habe ich so eine mentale Blockade mit. Wobei das ja eigentlich auch voll das Modell sein kann, ne? Immer nur mit Fremdgeld zu arbeiten.
Ja. Du hast schon einiges jetzt angesprochen, was nicht so geklappt hat. Was ist so das besonders Schwierige an Food-Gründungen? Und hast du dir schon überlegt, zu DHDL zu gehen? Das machen ja dann viele als Ausweg. Entweder um eine Marketingpräsenz zu haben, sage ich mal, gar nicht mal zwingend, um ein Investment zu bekommen dann. Also ist das was du dir schon überlegt hast? Und was ist eben das besonders Schwierige? Ist es das finanzielle Thema, was wir jetzt angesprochen haben? Oder gibt es noch andere Sachen?
Ja, also vielleicht erstmal, was ist das schwierigste Thema? Es ist halt, Food hat halt nicht eine Marge wie andere E-Com-Produkte. Und wenn du versuchst, eine E-Com-Brand aufzubauen, dann brauchst du halt einfach ein riesen Marketing-Budget, um erstmal überhaupt Fuß zu fassen. Die Leute, man sagt ja auch, brauchen bestimmte Touchpoints, damit sie überhaupt vertrauen. Vertrauen ist gerade im Food-Bereich ein Riesenthema. Wenn die Leute das nicht probiert haben, ist wie mit einem Parfum. Wenn du es nicht gerochen hast, warum solltest du es online kaufen? Es ist einfach total schwierig. Und ja, jetzt könnte man noch sagen, okay, dann geh doch den Einzelhandelweg. Und auch da, um da das große Game mitzuspielen, das ist halt alleine wirklich verdammt schwierig. Was ich machen könnte, ist zu jedem Einzelrewe und zu jedem Einzeldings hinzulaufen. Ich bin ja hier auch in einem Rewe testweise, was auch echt gut läuft. Aber da baust du dir einen so riesen Overhead auf und das widerspricht wieder gegen meinen Lean-Ansatz, so ist irgendwie so gering wie möglich oder lean wie möglich zu halten. Also du konkurrierst halt mit riesen Budgets von anderen Marken, die auch dein Produkt ganz schnell kopieren können. Ich meine, es gibt ja auch kein Patent oder sonst was da drauf. Es ist jetzt auch keine Rocket Science, was hier in meiner Küche entstanden ist. Es ist halt einfach eine sehr besondere Zusammenmischung, die lecker schmeckt. Und das heißt, ich kann jederzeit von den Großen kopiert werden, die dann mit ihrem Budget mich einfach komplett wegkicken. Ist jetzt noch nicht passiert. Es gibt das Produkt immer noch nicht in der Form. Genau, das sehe ich auf jeden Fall als schwierig. Und Höhle der Löwen ist witzig. Vor der Gründung, das war im April 23, noch bevor das Ganze gegründet wurde, da hatte ich einen Drehtermin. Also ich war schon durch den ganzen Prozess durch und hatte den Drehtermin. Dann haben die den aber noch ein paar Tage vorgelegt und ich hatte noch nicht mal Etiketten, ich hatte noch kein fertiges Produkt, ich hatte noch gar nichts. Und dann habe ich halt gesagt, es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt reingehe mit nichts quasi, dann verbrenne ich mir das Ganze und das möchte ich nicht. Wenn ich Gen Kitchen so präsentiere in der Öffentlichkeit, dann vernünftig und habe es halt abgesagt und ich habe das Gefühl, seitdem sind sie so ein bisschen
sauer
und ich bin nicht mehr reingekommen. Ich habe es versucht mehrfach, aber nicht mehr reingekommen, ja.
Ah, so läuft es auch ab,
ja.
Also.
Ja.
Okay, verstehe. Und gab es Interesse von anderen Investoren mal, die dich vielleicht irgendwie gesehen haben? Ja. Ist das was du gerade machen würdest? Ist das eine Option oder ist das was, wo du auf jeden Fall eigenständig bleiben möchtest?
Ich war die ganze Zeit sehr daran, so ich mache das selbst alleine weiter. Mittlerweile bin ich da so offener und führe auch das ein oder andere Gespräch und finde das auch ganz interessant, auch ne, was wird abgefragt, wo legen die eigentlich Wert drauf? Es gibt mir natürlich auch wieder so Input mit, worauf muss ich mehr achten, das ist super. Aber ich bin generell offen dafür mittlerweile. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ich muss das nicht mehr alleine schaffen. Also wenn ich jemanden auch gerade so im Marketingbereich hätte, wo ich so ein bisschen auch mit Ausrichtung und Strategie und das Ganze jemanden hätte als Sparring und generell mit drin, wäre ich auf jeden Fall fein. Auch das Know-how und ich lerne ja alles von null auf. Also ich hatte ja weder Ahnung von E-Commerce, von Marketing, irgendwie von gar nichts. Und
Produktion hast du jetzt gelernt.
Ja,
und
genau,
das ist interessant auf jeden Fall.
Ja.
Was aus so einer Idee und einem Wille entstehen kann, das ist immer wieder faszinierend auf jeden Fall. Gab's mal irgendwelche so, ich frage immer gern auch nach so Fuck-up-Momenten, nenne ich die gern. Also, weil ich glaube, so, das geht vielen Gründerinnen da draußen so, dass es so Momente gibt, wo man kurz davor ist, hinzuwerfen. Gab's das mal für dich? War das mal ein Thema? Und falls ja, wie bist du da wieder rausgekommen?
Also ich muss sagen, jetzt gerade die letzten Wochen sind sehr stark, wo der Ruf immer lauter wird mit, warum machst du das eigentlich? So, du arbeitest jetzt 2 Jahre an diesem Projekt und es bringt dir keinen Cent, das zieht dir dein ganzes Geld aus der Tasche gerade. Ich habe auch mal über Zahlen sprechen, ich habe mittlerweile über 200.000 Euro in das Projekt investiert. Und das ist halt schon so, an welcher Stelle ist es sinnvoll loszulassen und wo ist aber trotzdem dieser innere Wunsch, weil es auch, ich merke, es ist mein Purpose, das zu tun. Und da kämpfen einfach die Stimmen gegeneinander im Kopf. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark. Und also ich bin auch noch immer in dieser Phase, wo ich mir wirklich denke, wie lange will ich das so noch spielen oder was müsste passieren, dass ich das wieder mit Spaß und Freude machen kann, weil gerade ist es so ein bisschen eine Last auch geworden. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig und gefährlich. Und ich merke, das geht zu Lasten meiner Gesundheit, meiner mentalen und auch, ja, auch sogar physisch, wobei ich fit bin. Aber trotzdem merke ich, dass das auch schon mal besser war. Und da bin ich gerade ganz genau am Beobachten, was es mit mir macht. Und habe aber zum Glück ein so starkes Umfeld um mich, die mich tragen, die mich stützen, die für mich da sind. Und ja, also so, dass ich halt den Raum habe, für mich immer wieder zu entscheiden, was möchte ich eigentlich? Weil jetzt aufgeben, das ist es auch nicht, was ich wollen würde, weil ich
dazu bist du schon zu weit.
Genau.
Ja, du bist doch schon viel zu weit.
Ach. Ich würde mir auch mein Leben lang den Vorwurf machen, so, du hast nicht alles gegeben oder da, du hast nicht alles probiert, um das so zu schaffen. Und deshalb finde ich Wege. Also sei es jetzt auf Influencer zu gehen, sei es doch nochmal B2B anzugehen. Ich habe jetzt auch DM nochmal angeschrieben, weil DM sehe ich auch noch mehr als jetzt die Supermärkte. Ja.
Ist für dich auch einfacher, wie jetzt, du hast ja Edeka angesprochen,
ja,
oder eine Rewe hast du angesprochen, aber da musst du ja immer so gucken, wer betreibt den, wie beliefere ich den, das ist dann so zentral,
ja,
so glaube ich deutlich einfacher.
Genau.
Verstehe.
Ja.
Ah ja, wann erkennt man, ob man alles gegeben hat? Also, was ist der Punkt, wo du merkst, das ist ja immer die Schwierigkeit, wann ziehe ich denn die Reißleine, wann bin ich an dem Punkt, wo ich alles gegeben habe?
Ja, also ich bin generell der Meinung, dass jeder Mensch im Generellen sein Bestes gibt. Also ich glaube, es geht ja keiner an eine Sache ran mit, ich gebe jetzt 20%. Also das passiert nicht. Also wir sind einfach so ja aufgebaut, dass wir unser Bestes geben. Und das tun wir jeden Tag auf unsere Art. Und wir lernen dazu. Wir manchmal wissen wir es halt einfach nicht besser. Und ich bin jetzt, es ist natürlich immer eine riesen Ego-Geschichte. Wenn ich das Ganze jetzt hinschmeiße, das würde mir, also wenn ich gerade daran denke, Game Kitchen gäbe es nicht mehr, dann wäre es im ersten Moment Freiheit für mich. Und ich würde denken, boah, hätte ich auf einmal Zeit frei und wow, keine Verpflichtung und Wahnsinn, was das machen würde. Und dann kommt das Ego, was sagt, ja, aber du musst es doch schaffen und du kannst es jetzt nicht aufgeben. Das ist ein Riesen, also ich finde es gerade ein sehr, sehr, sehr starkes Spannungsfeld und ich beobachte das sehr stark und habe auch ja so ein 3 Tage Zen, also Schweigekloster besucht, kürzlich. Und da kam das ganze Thema Identität hoch, so, was ist das eigentlich? Und es ist überhaupt gar nicht fix und das hat sehr viel gemacht tatsächlich auch nochmal und sehr viel Frieden da reingegeben, sodass, wenn ich die Entscheidung treffen sollte, ich möchte es nicht mehr machen oder ich mach's nicht mehr, dann wüsste ich, das ist richtig und es ist gut für mich. Aber ich glaube, es ist ein Gefühl, das hast du einfach, wenn du die Verbindung zu dir selbst aufbaust.
Danke für das, dass du das so offen geteilt hast. Das ist ja auch nicht normal, auf jeden Fall. Also vielleicht hört der ein oder andere zu, der dir irgendwie helfen kann oder die andere. Das fände ich interessant. Ich gehe da auch nochmal in mich, auf jeden Fall.
Ja.
Es ist ja auch schon, du bist schon sehr weit und hast sehr viel gelernt. Ich glaube, es ist aber auch so ein deutsches Problem mit dem Ego.
Ja.
Ich meine, was hast du jetzt alles mitgenommen und gelernt, was du auch woanders nochmal nutzen könntest? Und du hast ja jetzt einen Plan. Du probierst jetzt das Pulver aus. Du reduzierst die Komplexität und dann kann man ja schauen, wo man von da aus hingeht.
Genau.
Und ja, ich finde es auf jeden Fall super, wie du hast schon angesprochen, du machst viel Sport. Ist es so auch das, wo du mal abschaltest? Also wie kannst du dich von dem erholen, von dem, was du tust? Mal auf andere Gedanken kommen? Zentlos, da hast du schon gesagt. Ja, okay.
Also tatsächlich, ich habe, wenn meine Morgenroutine, der Morgen ist meiner, mindestens eine Stunde, gerne länger. Ich stehe lieber ein bisschen früher auf und ich habe dann meinen Morgen mit, ich trinke erstmal Wasser, ich meditiere, ich bin kurz auf dem Balkon, ich mache mir jetzt gerade hier meinen Kaffeeersatz, um es auch mal wirklich zu testen, was es macht. Visualisiere manchmal, bewege ich mich ein bisschen, aber ich bin bei mir. Das Handy hat noch gar nichts zu suchen, das ist generell nicht mit im Schlafzimmer und wird die erst, also bis 9 Uhr ist mein Handy offline. Und das ist einfach für mich, manchmal gehe ich spazieren, also das ist sehr, das ist meine goldene Zeit, so das brauche ich auch auf jeden Fall. Und mein Sport gehört eben auch dazu, weil ich einfach dieses Auspowern, auch an Skills arbeiten, Sport ist für mich nichts anderes als eine Reflexion auch auf Business-Sachen. Ich arbeite an Skills und das mache ich im Business genauso und das stärkt mich einfach extrem, ja.
Verstehe. Ja. Hast du denn dann jetzt also harte Ziele fürs Jahresende, was so finanzielle KPIs betrifft, oder hast du ja auch gesagt, du machst hier sonntags immer das Review. Planst du soweit schon voraus oder schaust du jetzt mal, was passiert mit A, der Erhöhung der Preise, B, der Reduzierung der Produkte, C, neues Produkt Kaffeepulver und dann schaust du mal, was da passiert? Also
ich habe mir am Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 100.000 Monatsumsatz zu machen mit 10% Profitabilität. Und jetzt sind wir im Juli und ich denke mir so, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir diese Zahl halt einfach Druck macht. Also so ein ganz, aber keinen positiven, sondern einen sehr negativen Druck. Und dass immer, wenn ich so eine Zahl dahin packe, ich den Spaß verliere oder die Freude oder das eigentliche, den Weg verliere, weil ich nur noch auf das Ziel gucke. Und deshalb bin ich gerade irgendwie so ein bisschen weg davon, sondern ich weiß, dass ich möchte, dass es profitabel ist. Ich möchte davon leben. Ich möchte ein cooles Business damit aufbauen, was mir Freude bereitet. Das ist das, wo es eigentlich im Kern drum geht. Und ich weiß auch, dass ich es nicht mehr ewig machen werde, wenn es sich nicht irgendwann trägt. Das ist auch klar. Aber es liegt dann auch an meinen Fähigkeiten und meinen Prioritäten. Das weiß ich auch. Das heißt, ich spreche mit vielen Leuten mentorartig, so wer das schon mal sowas gemacht hat, und hol mir die Insights und lerne. Und hoffentlich funktioniert es mit diesem Projekt. Wenn nicht, dann irgendwie vielleicht mit dem nächsten. Aber genau. Also das Ziel war schon diese 100.000. Aber mal gucken. Genau, aber mit dem Plan jetzt, wie du schon sagst, Komplexität reduzieren, neues Produkt, was eine deutlich bessere Marge hat und eben die Preiserhöhung, die schon vollzogen wurde. Genau.
Ich werde es auf jeden Fall verfolgen im Newsletter. Ja. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran und bin sehr gespannt dann, wenn das Kaffeepulver kommt. Und ja, ey, ich drück dir alle Daumen, also alle beide und noch viel mehr natürlich. Und bin echt sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. Und danke dir vielmals fürs offene Teilen deiner Geschichte.
Ja, vielen Dank dir für die wundervollen Fragen und auch für den Raum, den ich hatte, um das so auszudrücken. Finde ich total schön. Sehr cool.
Lieben gern. Also das ist ja auch das, was es ausmacht, die Reise dahin. Und ich möchte damit auch andere ermutigen, das anzugehen, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt. Und das ist auch völlig normal. Ja. Also das Normalste der Welt hat jeder Gast. Egal wie groß die sind, die ich bisher hatte, die durchleben alle Täler und dann geht es irgendwann wieder bergauf.
Ja.
Und wichtig ist halt, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt.
Richtig. Das ist auch das, was ich jetzt das erste Mal lernen durfte, dieses mal in so ein richtiges Tal zu kommen. Ich kannte das in meinem Leben noch nicht. Und das ist spannend.
Okay.
Es stärkt einen innerlich ganz, ganz, ganz stark. Und es ist wundervoll irgendwie. Also ich sehe es sehr positiv.
Ich drücke dir die Daumen.
Dankeschön.
Alles klar. Viel Erfolg und mach's gut.
Dir auch.
Ciao. Dann. Ja, und das war auch schon wieder Folge 131 von Happy Bootstrapping. Vielen, vielen Dank. Falls du bis hierhin gehört hast, das ist nicht selbstverständlich, gerade bei so einer Stunde 20 Podcasts, auch wenn es Kapitelmarken gibt, damit man Themen überspringen kann. Vielen Dank dafür. Feedback zur Folge kannst du mir gern per E-Mail schicken an hallo@happy-bootstrapping.de oder kurz übers Kontaktformular auf der Webseite eintüten. Die Medea hat auch einen Gutscheincode dabei, und zwar Happy, alles groß geschrieben. Damit kriegst du 15% Rabatt. Ich schaue gerade noch mal kurz nach. Ich habe das Rundum-Probierpaket, so heißt es, gehabt. Da hast du 1, 2, 3, 4, 5 so Spreads drin. Es gibt noch einen kleinen Löffel dazu zum Probierpaket. Und dann kriegst du im Download noch ein paar Artikel, die auch ganz interessant sind. Ja, bei mir ist vor allem im Müsli gut angekommen. Und falls du dir welche bestellst, schreib mir doch gern, wie es dir gefallen hat. Und wie gesagt, ich finde auch schon das Newsletter-Game von Farina echt interessant. Die Insights, die sie da gibt, das ist auch ein bisschen anders wie sonstige E-Commerce-Newsletter, die hauptsächlich das Produkt bewerben. Und das fand ich echt cool. So, in der nächsten Woche geht's um die Superhelden für gesundes Wachstum. Und zwar habe ich dafür mit der Farina Schurzfeld von Ant Robin geholfen, denn sie hilft mit ihrem Team gerade als Sparringspartner bei Skalierungs-Challenges. Und ja, fand ich eine super interessante Sache, gerade mit ihrer Vorgeschichte. Sie war früher bei Groupon, war dann in Australien, hat eine Firma in Australien an die Börse gebracht und ist da prädestiniert und sehr erfahren, ja, anderen Teams zu helfen. Und deswegen habe ich auch in der Folge wieder sehr viel gelernt. Schalte deshalb nächste Woche einfach wieder ein bei Happy Bootstrapping, Folge 132, nächsten Donnerstag. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.